Die Kirchenräte begrüßen alle Gottesdienstteilnehmer ganz herzlich und bitten darum, dass Folgendes bekannt gegeben wird. Wir laden herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Reformationstag am 31.10. ist um 10 Uhr Gottesdienst hier in der altreformierten Kirche vorbereitet von den beiden evangelischen Kirchengemeinden zusammen. Am kommenden Sonntag werde ich hier in der altreformierten Kirche den Gottesdienst halten. In der reformierten Kirche predigt dann Pastor Hackmann aus Feldhausen. Die Kollekte ist dann für Nessamin bestimmt. Die Kollekte heute ist, habe ich doch irgendwo gesehen, für die reformierten Kirchen in Osteuropa bestimmt. Wenn Sie sich zu den Gottesdiensten anmelden, bitte, wenn Sie auf den Anrufbeantworter sprechen oder per E-Mail oder WhatsApp Ihre Anmeldung schicken, nennen Sie mir bitte Name und Vorname und Telefonnummer, dass ich Sie ordnungsgemäß registrieren kann. Ab jetzt, wo ich aus dem Urlaub wieder da bin, bitte wieder bei mir zu den Gottesdiensten anmelden. Die altreformierte Gemeinde gibt bekannt, dass in dieser Woche bei Frau Leider Altena, bei Frau Jenny Ahrens und bei den Familien Rudolf Altena und Javad Ghanizadeh Hausbesuche stattfinden. Soweit dieses, noch ein Hinweis mit kirchlichem Attest von der evangelisch-altreformierten Kirche Emlichheim hat sich Marc Naber unserer altreformierten Gemeinde angeschlossen. Wir heißen ihn herzlich willkommen. Die reformierte Gemeinde gibt bekannt, am Sonntag letzter Woche verstarb unser Gemeindeglied Jenny Diekmann im Alter von 81 Jahren. Wir haben sie am Donnerstag auf unserem Friedhof beerdigt. In der Fürbitte gedenken wir der Trauerfamilie. Soweit die Mitteilung. Liebe Jana, liebe Familie Kemkers, liebe Familie Meppeling, liebe Gemeinde, im Frühjahr haben wir, Jana und ihre Familie, uns darauf geeinigt, Janas öffentliches Glaubensbekenntnis in den Herbst auf den heutigen Tag zu verschieben. In der Hoffnung, dass dann Corona kein so dringendes Problem mehr sein würde. Der Sommer ließ uns zuversichtlich sein. Nun stecken wir mittendrin in der zweiten Welle der Corona-Pandemie. Trotzdem und auch gerade deswegen ist es gut, heute Janas öffentliches Glaubensbekenntnis zu begehen. Denn in Krisenzeiten ist es ein Zeichen der Hoffnung, an unserem Glauben festzuhalten, ihn zu bekennen. Und so begrüße ich dich, liebe Jana, mit deiner Familie zu diesem Gottesdienst und ich wünsche euch einen guten Tag heute. Sicher werdet ihr auch, liebe Jana, an deinen lieben Großvater, Jan Ham Meppeling, denken heute und ihn schmerzlich an diesem Tag vermissen. Aber wie ihr mir gesagt habt, hätte er sich gewünscht, dass dieses öffentliche Glaubensbekenntnis stattfindet, auch wenn es nicht so groß gefeiert werden kann, werden darf, wie ihr es vielleicht getan hättet. Aber ich bin mir sicher, dass dein Großvater mit seinem uns vertrauten Lächeln wohlwollend auf uns blickt, wenn wir nun diesen Gottesdienst feiern. Für diesen Gottesdienst entschuldigen ihr Fernbleiben Nico Steging und Niklas Schumacher, die ja sonst auch zu den reformierten Konfirmanden gehört hätten, da ihre Anwesenheit bei diesem Gottesdienst zwar aus unterschiedlichen Gründen, aber eben wegen der Corona-Gefahr zu riskant wäre. Sie wären wie die anderen Konfirmandinnen und Konfirmanden der reformierten Gemeinde, die mit dir, Jana, den Unterricht besucht haben, gerne heute dabei gewesen, aber wir müssen Vorsicht walten lassen. Lasst uns nun sammeln zu Beginn des Gottesdienstes im stillen Gebet. Unsere Hilfe kommt von Gott, dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, Der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir danken den Sängerinnen und Sängern und Albert Ahrens, dass sie diesen Gottesdienst musikalisch begleiten. Und wir hören jetzt als Eingangslied das Lied 161, die Verse 1 bis 3. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir suchen nach Antworten, die unser Leben tragen kann. Darum bitten wir, dass du uns schenkst, was wir brauchen. Worte, die weiterhelfen, Vertrauen, das mutig macht, Liebe, die uns lieben lässt, Hoffnung für unser Leben und für die Welt. Sei uns nun nahe in diesem Gottesdienst, in dem Jana ihr öffentliches Glaubensbekenntnis ablegt. Sei uns nahe mit deinem guten Geist, damit alles, was wir denken und tun, zum Leben hilft. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigtext hören wir aus dem 1. Samuel-Buch, aus dem 16. Kapitel, den 7. Vers. Dort heißt es: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Amen. Liebe Gemeinde, Jana hat sich dieses Wort als Bibelspruch zum öffentlichen Glaubensbekenntnis ausgewählt. Es steht im 1. Samuel-Buch in folgendem Zusammenhang. Der Prophet Samuel wird von Gott nach Bethlehem zu Isai geschickt. Unter den Söhnen dieses Mannes hat sich Gott einen neuen König für Israel erwählt, nachdem Israels erster König Saul bei ihm in Ungnade gefallen ist. Samuel lädt Isai und seine Söhne zu einem Opfermahl ein, um alle Söhne Isais kennenzulernen. Vor dem Mahl, als die Söhne Isais einer nach dem anderen herbeikommen, wartet Samuel darauf, dass Gott ihm denjenigen der Söhne Isais zeigt, den er zum König salben soll. Samuels Blick fällt auf den großen, stattlichen Eliab. Und Samuel denkt, das ist gewiss der, den der Herr ausgewählt hat. Doch Gott sagt zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt. Ich aber sehe das Herz an. Nachdem 7 Söhne Isais an Samuel vorbeigegangen sind, aber keiner der Auserwählte Gottes ist, fragt Samuel nach, sind das alle deine Söhne? Und Isai antwortet, der Jüngste fehlt noch, David, der hütet die Schafe. Samuel lässt David herbeiholen und dann steht er vor ihm. Ein junger Mann, zwar schön und kräftig und mit klaren Augen, so heißt es, aber eben der kleinste und schmalste und jüngste unter seinen Brüdern. Er ist es, salbe ihn, sagt der Herr zu Samuel. Ja, liebe Gemeinde, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott wählt sich den Jüngsten aus, als König für sein Volk Israel. Und daraus können wir schließen, Gott liebt an einem Menschen nicht seine äußerliche Erscheinung. Auch in dem unscheinbarsten Menschen sieht er einen König, eine Königin. Mit der Wahl Gottes, mit seinen Auswahlkriterien, ergeht an uns heute auch, wie damals an den Propheten Samuel, die Aufforderung, uns nicht von einem ins Auge fallenden Äußeren eines Menschen beeindrucken zu lassen, sondern auf die inneren Werte eines Menschen zu achten. Denn das Herz ist ein Bild für den Charakter, das Wesen, die Seele eines Menschen. Stellt sich natürlich die Frage, was sieht Gott, wenn er Davids ins Herz schaut? Was für ein Herz wählt sich Gott da aus? Betrachten wir also die Person und Persönlichkeit Davids etwas genauer, um herauszufinden, warum Gott David den Vorzug gibt vor seinen Brüdern. Denn so können wir auch für uns erfahren, welche Wesenszüge, welche Charakter- und Seeleneigenschaften Gott sich von uns wünscht. Davids Herz ist ein Herz, das für Musik und Tanz schlägt. David ist ein begnadeter Harfenspieler, dem es sogar gelingt, den König Saul aus seinen tiefen Depressionen herauszuholen durch sein Harfenspiel und ihn wieder fröhlich werden zu lassen. Und als David später die Bundeslade, das Heiligtum der Israeliten mit den Gesetzestafeln nach Jerusalem holt, tanzt er geradezu ekstatisch vor der Bundeslade her vor Freude. Er tanzt mit solcher Hingabe, dass es seine Frau Michal, die Tochter Sauls, die seinen Tanz beobachtet, als unpassend empfindet, dass ihr königlicher Gemahl da so herumhüpft und sie verachtet ihn deswegen. Aber David stört das nicht. Als Michael ihm vorwirft, sich schamlos entblößt zu haben, wie es sonst nur das niedrigste Gesindel tut, antwortet er ihr: Zur Ehre des Herrn habe ich es getan. David ist also ein Mensch, dem das Urteil Gottes über sein Tun wichtiger ist als das Urteil der Menschen. Und der die ihm von Gott geschenkten musischen Begabungen zum Wohl seiner Mitmenschen und zur Ehre Gottes einsetzt. Und das sind zwei Dinge, liebe Gemeinde, die Gott auch bei uns gern sieht: Gott mehr zu gehorchen als den Menschen und doch den Menschen zu dienen. David hat des Weiteren ein kämpferisches, mutiges Herz. Als sein Volk gegen die Philister kämpft und keiner die Herausforderung zum Kampf gegen den Philisterkrieger Goliath annimmt, stellt sich der junge Hirte mutig dem Kampf gegen den riesigen, austrainierten Kämpfer. David hat in seinem Leben nicht nur an dieser Stelle, sondern sehr oft mit Waffengewalt gekämpft. Darin ist David sicher nicht als Vorbild für uns zu sehen. Aber auch wir sollen uns hinauswagen und uns einsetzen für die Sache, die wir für wertvoll halten. Der Kampf David gegen Goliath ist das Urbild des Kampfes zwischen klein und groß, aber auch das Urbild des Kampfes zwischen den Israelis und den Palästinensern, der ja leider bis heute blutig geführt wird. Und es kann sicher nicht Ziel unserer Anstrengungen in heutiger Zeit sein, Gottes Erde, die nicht unser Besitz ist, sondern ein Geschenk Gottes, mit Gewalt unter uns aufzuteilen. Aber unsere wahren Feinde hier und heute bei uns sind andere. Es sind andere Fronten, an denen wir zu kämpfen haben. Drogen, Armut, Umweltverschmutzung und leider zurzeit eben auch die Corona-Front, das sind die Feinde, gegen die wir, auch wenn wir uns manchmal klein wie David fühlen, kämpfen sollen und auch kämpfen können. Wichtig ist nur, dass wir uns wie David auf das besinnen, was wir können. Man hatte ja versucht, David eine Rüstung für den Kampf anzulegen, aber das Ding war so schwer, dass er da gar nicht drin laufen konnte. Also musste er sich auf seine Waffen besinnen. Und als Hirte war er geschickt im Umgang mit der Schleuder. Und sein Kieselstein hat den Riesen Goliath an seiner verwundbaren Stelle getroffen. Vielleicht haben wir ja auch solche Waffen, solche Fähigkeiten, mit denen wir auch unsere scheinbar unschlagbaren Feinde schlagen können. Und ich denke, diese Dinger sind in unserer Zeit eben auch so eine unscheinbare Waffe, mit der wir doch viel ausrichten können. Machen wir uns doch auf die Suche nach dem, was wir können, und besinnen wir uns auf unsere Stärken. Ja, Davids Herz, liebe Gemeinde, es ist leider auch ein Herz mit ein paar finsteren Ecken. Nachdem David vor dem um seine Macht bangenden König Saul, der ihm nach dem Leben trachtet, fliehen muss, wird er zum Führer einer räuberischen Bande, die unter anderem von Schutzgelderpressung lebt. Und er schlägt sich mit viel List und Tücke durchs Leben, schlägt sich immer auf die Seite derer, die ihm gerade nützlich sind. Später steigt er auf vom Hirtenjungen zum machtvollen Herrscher mit allem, was sich unsere Fantasie so von einem altorientalischen Pascha vorstellen kann. Unter anderem auch ein Harem mit zahlreichen Frauen nennt er dann sein eigen, und er scheint auch in der Richtung der holden Weiblichkeit sehr aktiv gewesen zu sein. Eheliche Treue ist nicht so ganz dein Ding, wohl aber das Begehren einer schönen Frau. Sein Herz ist ja auch voller Liebe zu einer schönen Frau, zu Batseba. Aber das Herz gerät dann auf Abwege, weil diese Frau verheiratet ist. David hat auch ein listenreiches Herz. Trickreich spinnt er die Intrige, die zum Tod des Mannes, der von ihm begehrten Frau, führt. Auch in diesem Bereich sollte David für uns sicher kein Vorbild sein, aber es ist genauso für uns wichtig, dass wir so die finsteren Ecken in unseren Herzen nicht verleugnen und genau darauf achten, dass die dunklen Schatten in unserer Seele nicht die Macht übernehmen. Vorbildlich ist David für uns dann aber, wenn wir sehen, wie sein Herz voll tief empfundener Freundschaft für Jonathan, den Sohn Sauls, schlägt. David und Jonathan schwören sich Freundschaft, schließen einen Freundschaftsbund, den sie nicht brechen. Zuverlässigkeit und Vertrauen sollten auch unseren Umgang mit unseren Mitmenschen prägen. Genauso wie Gott unser zuverlässiger Freund ist, sollten auch wir zuverlässige Freunde sein. Davids Herz, liebe Gemeinde, es war aber vor allem ein gläubiges Herz. Er fragt immer wieder Gott um Rat. Er fragt in Zeiten der Bedrängnis um Rat, was er tun soll. Er lobt Gott und dankt ihm, wenn er Hilfe erfahren hat. Nicht umsonst ist David berühmt als Psalmsänger, als Psalmbeter. Zwar wendet sich in seinem Leben er sich auch von den Geboten Gottes ab, aber er nimmt auch die Folgen dieser Abkehr auf sich. Er erkennt seine Fehler an und tut Buße. Nie verliert er ganz den Kontakt, die Beziehung zu Gott. So wird uns auch als eines der letzten Dinge vor seinem Tod von ihm berichtet, dass er seinen Sohn Salomo, der sein Nachfolger wird, ermahnt: Achte stets darauf, dass du so lebst, wie der Herr, dein Gott, es haben will. Liebe Gemeinde, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Als Gott David erwählt zum König von Israel, wählt er einen Menschen, dessen äußere Erscheinung sich nicht in den Vordergrund drängt, sondern der ein Herz hat, an dem Gott gefallen hat. Es ist ein Herz voller Leidenschaft, ein durch und durch menschliches Herz. Liebe, Freundschaft, Einsatzbereitschaft, Kennzeichen dieses Herz. Es ist ein mutiges Herz, das um das Überleben und für die gute Sache kämpft. Ja, ein durch und durch lebendiges Herz, ein lebendiger Charakter, eine lebendige Seele. Nicht ohne Fehler, aber letztlich schlägt das Herz am rechten Fleck. Denn es schlägt für Gott und für die Menschen. David, er war dann Israels bester König. Und Gott hat ihm versprochen, dass immer einer seiner Nachkommen König in Israel sein werde. Die Evangelisten im Neuen Testament werden nicht müde daran zu erinnern, dass Jesus Christus Nachkomme Davids ist. Als Jesus in Jerusalem einzieht, ehren ihn die Menschen, indem sie ihm zurufen: Gepriesen sei der Sohn Davids. Und damit sagen sie: Gepriesen sei der König. So hören wir aus dem Wort, das sich Jana als Zuspruch beim öffentlichen Glaubensbekenntnis ausgewählt hat, eben die Zusage auch, dass Jesus Christus unser König ist, der uns behütet und begleitet. Dieses Wort ist aber auch eine Aufforderung, um uns hinter den äußeren Fassaden das wahre Innere unserer Mitmenschen und von uns selbst zu suchen. Indem wir uns selbst fragen, wie sieht es wirklich in meinem Herzen aus? Was sieht Gott, wenn er in mein Herz sieht? Indem wir auch unsere Mitmenschen fragen, was hast du auf dem Herzen? Was hast du auf dem Herzen? Schmerz, Trauer, Sorgen? Oder vielleicht auch Zorn, Wut, Rachegefühle? Was hast du auf dem Herzen? Hoffnungslosigkeit, Kraftlosigkeit, Mutlosigkeit? Oder Liebe, Leidenschaft, Vertrauen? Was bestimmt dein Herz? Glaube? Bei all dem gilt, was auch immer in unseren Herzen ist, was auch immer wir auf dem Herzen haben. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und wir dürfen dem Herrn immer wieder unser Herz ausschütten und dann unser Herz in beide Hände nehmen und uns auf den Weg durch unser Leben machen. Und für Jana und für uns alle gilt, Gott geht mit uns und stärkt unser Herz. Amen. Wir hören das Lied, da berühren sich Himmel und Erde. Liebe Gemeinde, Jesus Christus spricht, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Heute will Jana Kempkers zum Bund Gottes sich bekennen und den Namen des dreieinigen Gottes, auf den sie getauft ist, öffentlich in der versammelten Gemeinde bezeugen. Wir freuen uns über Ihren Entschluss und geben ihr gern die Gelegenheit, mit Ihrem Ja-Wort in das Bekenntnis des christlichen Glaubens einzustimmen. Bekennen wir zuvor gemeinsam unseren christlichen Glauben mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Dann darf ich nun Jana vorbitten und auch die Kirchenratsmitglieder, die die Fragen stellen werden, sich bereit zu machen, an Lesepult zu treten. Liebe Jana, wir legen hier nun Fragen zum Glauben vor, mit denen du dich im Unterricht befasst hast.
Unser Glaube ist in der Bibel verwurzelt. Das Evangelium des Alten und Neuen Testaments gibt ihm Inhalt und Ziel. Das Bekennen der Kirche erwächst aus der Heiligen Schrift. Die Bekenntnisschriften helfen uns, die Mitte und den entscheidenden Inhalt der Schrift zu erkennen. Doch die Heilige Schrift ist Grund und Maßstab aller Verkündigung und Lehre. So fragen wir dich, erkennst du das Evangelium des Alten und Neuen Testaments an als den von Gott gegebenen Grund und Maßstab deines Glaubens und Lebens?
Unser Bekenntnis zu Gott ist immer Antwort. Bevor wir uns zu ihm bekennen, hat er sich schon zu uns bekannt. Die Taufe ist Zeichen und Siegel des Evangeliums, das Gott uns begegnet, mit täglicher Fürsorge, in der Erlösung durch Jesus Christus und im Wirken seines Heiligen Geistes. Wir gehören allein Jesus Christus und nicht uns selbst, auch nicht anderen Menschen und Mächten. So fragen wir dich, ist dir die Taufe ein Zeichen und Siegel des Bundes, den Gott zu Christus mit uns geschlossen hat?
Gott gibt unserem Leben Sinn, Halt und Ziel. Jesus Christus ist unser Friede und unser Heil. Er hat die Weisung an Israel, Gott von ganzem Herzen zu lieben und den Nächsten wie sich selbst, auch uns gegeben. Darum sollen wir in der Nachfolge Jesu Christi nach Gottes Willen leben und allem entgegentreten, was ihm widerspricht. So fragen wir dich, willst du im Vertrauen auf Gottes Treue Jesus Christus nachfolgen, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe?
Liliana, Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Durch seinen Heiligen Geist fügt er dir zur Einheit seines Leibes zusammen. Wir leben in der Gemeinde in Verbundenheit miteinander, in Achtung voreinander und im Achtsamen aufeinander. Jesus Christus macht uns frei von den gottlosen Bindungen dieser Welt zu einem dankbaren Dienst an seine Geschöpfen. So fragen wir dich, willst du dich am Leben der Kirche Jesu Christi beteiligen, dich mit der Gemeinde im Gottesdienst versammeln, das Wort Gottes hören und das Mahl des Herrn feiern? Wie lautet deine Antwort? Dann, liebe Jana, darf ich dir das Wort, das du dir ausgewählt hast, noch einmal zusprechen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Liebe Jana, herzlich willkommen als Bekenntnismitglied unserer Gemeinde. Alles Gute.
Wir hören das Lied »Möge die Straße uns zusammenführen«. Liebe Gemeinde, wir laden ein, die einzelnen Fürbitten des nun folgenden Fürbittengebet, wenn wir die Worte sprechen, lasst uns bitten, mit dem Gebetsruf, Herr, erbarme dich, zu beantworten. So lasst uns beten. Lasst uns im Frieden den Herrn anrufen, für Jana und für alle Jugendlichen, für die wir in diesem Jahr bei Konfirmationen und öffentlichen Glaubensbekenntnissen Gottes Segen erbeten haben, dass sie ihren eigenen Weg durch die Welt finden und ihn mutig gehen lernen. Lasst uns bitten, Herr, erbarme dich.
für ihre Eltern, die sie weiter begleiten auf ihren Weg, nah oder fern, dass sie ihnen Freiheit gewähren, ohne sie allein zu lassen mit ihren Aufgaben und Fragen. Lasst uns bitten.
Herr, erbarme dich.
Für die anderen, die ihnen unterwegs begegnen, die eine Strecke mit ihnen gehen, für ihre Lehrer und Lehrerinnen, ihre Freundinnen und Freunde, dass sie ein offenes Herz für sie haben. Lasst uns bitten.
Herr, erbarme dich.
Für die Menschen, die ihnen helfen werden, den Weg des Glaubens zu gehen, dass sie ihnen das Evangelium weitergeben können. Lasst uns bitten.
Herr, erbarme dich.
Für alle, die besondere Verantwortung tragen, für Frieden und Gerechtigkeit, dass sie unseren Kindern und Enkeln eine bewohnbare Erde hinterlassen. Lasst uns bitten,
Herr, erbarme dich. Für alle, die um einen geliebten Menschen trauern, heute ganz besonders für die Familie von Frau Jenny Diekmann, dass sie Trost finden in der Gewissheit, dass Gott unser Leben bewahrt, auch über das Ende unseres Daseins hier auf Erden hinaus, dass Jesus Christus uns zum ewigen Leben führt. Lasst uns bitten, Herr, erbarme dich. Auf dein Erbarmen, Gott, sind wir angewiesen, jeder, jede für sich und alle gemeinsam. Hilf uns, auf dein Wort zu hören und uns dir anzuvertrauen. Heute und morgen bis ans Ende unserer Zeit. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, bevor wir jetzt gleich das Schlusslied hören und dann uns zum Segen erheben, möchten wir ganz, ganz dringend darauf hinweisen. Wir werden mit dem Kirchenrat und Jana zuerst die Kirche verlassen. Jana hat draußen ist schon einen Tisch mit einem Körbchen vorbereitet, wo du dann die Glückwünsche entgegennehmen kannst. Wir bitten wirklich beim Hinausgehen, Abstände zu wahren, bitte die Masken aufsetzen und bitte eben am besten auch draußen die Masken aufbehalten. Ich weiß, man möchte gerne vielleicht noch ein paar Worte miteinander wechseln. Achtet bitte unbedingt auf eure Abstände und lasst am besten die Masken drauf. Ich weiß, dass draußen auch noch gleich eine kleine musikalische Überraschung vorbereitet ist. Und wenn ihr da zuhört, dann bitte achtet auf eure Abstände, ja, und lasst am besten die Masken auf. Vielen Dank. Wir hören das Schlusslied. Seid behütet, sei behütet auf deinen Wegen. Lasst uns den Herrn um seinen Segen bitten. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.